DW Menschen und Märkte.
Armutszeugnis, Frankreichs Haushalt für das kommende Jahr. Passen die neuen Schuhe? Zalando ist an der Börse. Zurück zur Maus, das neue Betriebssystem von Windows und Kulturwandel in Down Under, Aborigines in Australiens Minen. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Als der französische Premierminister vor einigen Tagen in Berlin war, konnte man deutlich sehen und hören, dass das viel gerühmte und für Europa so wichtige Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich schon harmonischere Zeiten gesehen hat. Am deutlichsten zeigen sich die Risse bei der Frage, was wichtiger ist, sparen oder investieren. Die französische Wirtschaft läuft nicht rund, die Staatsschulden wachsen, Paris läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Heute hat die Regierung den Haushalt für 2015 vorgestellt. Andreas Teska war dabei.
Wenn der französische Finanzminister morgens um 8 in sein Ministerium einlädt, 2 Stunden vor der Kabinettssitzung, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Die eine, er kann es gar nicht erwarten, die guten Zahlen zu verkünden. Die andere, er möchte es schnell hinter sich bringen. Um Letzteres ging es Michel Sapin. Unsere Wirtschaftspolitik ändert sich nicht. Aber das Defizit geht langsamer zurück als geplant, aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds. Sehr schwaches Wachstum, sehr schwache Inflation. So harmlos klingt es, wenn Frankreich mal wieder seine Versprechen bricht und alle Prognosen die Seine runtergehen, die am Ministerium in Bercy vorbeifließt. Neuverschuldung unter 3% des Bruttoinlandsprodukts ab 2015 wird nichts, verschoben auf 2017. Wachstum? Ja, aber leider nur 1% im kommenden Jahr, viel weniger als bisher vorhergesagt. Sparen? Ja, 21 Milliarden Euro, dabei bleibt es tatsächlich. Aber nachdem die Regierung bis zur letzten Minute am Haushalt rumgebastelt hat, ist nicht mal die Sprachregelung fertig geworden. Der Finanzminister sieht es so. Wir stehen zu einem seriösen Haushalt. Eine Sparpolitik lehnen wir ab.
L'austérité.
Sein Chef, Staatspräsident Hollande, sieht das irgendwie anders. Es gibt keinen Sparplan, der schmerzfrei ist, sonst wäre das ja schon längst gemacht worden. Glaube doch keiner, dass Politiker nicht intelligent und hellsichtig sind. Aber Einsparungen sind zwingend schmerzhaft. Also, Sparpolitik nein, aber Sparen ja, auch wenn's weh tut. Den Eiertanz der Regierung findet der Oppositionsabgeordnete Laurent Wauquiez gar nicht lustig. Es gibt keine schmerzfreien Einsparungen, aber es gibt Schmerzen, die enden tödlich. Von Todsparen kann aber nun wirklich keine Rede sein. Fast 10 Milliarden kürzt der Staat im Sozialetat, vor allem bei der Unterstützung von Familien. Mit knapp 4 Milliarden weniger müssen die Kommunen und Regionen auskommen und rund 8 Milliarden streicht der Finanzminister seinen Kabinettskollegen. Für Geringverdiener sinkt die Einkommenssteuer ab 2015. Zugleich wird aber die Steuer auf Dieselkraftstoff um 2 Cent erhöht. Das passe alles nicht zusammen, ätzt Wauquiez. Was mich an diesem Haushalt stört, ist, dass ich ein neues Blutbad für die Mittelklasse befürchte. Und die Regierung heuchelt, wenn sie von Steuersenkungen spricht. Denn in Wahrheit geben sie mit der einen Hand und nehmen es mit der anderen zurück. Bleiben noch die Schulden. Seit gestern ist die Zahl offiziell und die Schallmauer durchbrochen. Frankreich hat 2.000 Milliarden Euro Schulden. Finanzminister Sapin musste heute einräumen, dass die Staatsverschuldung im Jahr 2016 auf 98% der Wirtschaftsleistung steigt. Aber in den Jahren danach werde dann alles besser, weil die Wirtschaft kräftig wachse. Der Hohe Rat zur Begutachtung der öffentlichen Finanzen widersprach umgehend. Die Annahmen der Regierung für die Jahre 2016 und 2017 seien viel zu optimistisch.
Andreas Teska aus Paris. Heute war der große Tag für Deutschlands Online-Schuhverkäufer Nummer 1, für Zalando. Das Unternehmen ist jetzt an der Frankfurter Börse notiert. Schon vorher hatten hinter dem Börsengang einige große Fragezeichen gestanden. Obwohl die Emission durchaus geglückt ist, sind noch nicht alle Fragen ausgeräumt, berichtet Mischa Erhardt.
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt konnte man beobachten, dass die vergleichsweise junge Firma Zalando zumindest eines gelernt hat, sich in Szene zu setzen. Von Böllerschüssen und Börsenglocke begleitet und unter Konfettiregen stiefelten Modemodels über das Parkett, während Händler an den Bildschirmen den ersten Kurs der Aktie ablasen. Dann Entspannung bei den Verantwortlichen, der erste Kurs der Aktie bei 24,10 Euro und damit deutlich über dem Ausgabekurs. Mancher Analyst hatte sich nach dem Hype um den Börsengang in den vergangenen Tagen und Wochen aber mehr erwartet.
Ich war etwas überrascht, dass der Kurs nicht höher angefangen hat. Ja, also 24 Euro, ich hatte Richtung 28 gedacht. Und dass wir dann noch nicht ganz so stark fallen. Aber das ist so ein bestimmtes Merkmal, dass der Markt eben nicht in dieser absoluten Blaseneuphorie ist, nicht in diesem Hype, dass die Leute schnell die Gewinne mitnehmen, Kasse machen. Vielleicht sogar auch ein beruhigendes Zeichen.
Sagt Christoph Schmidt von den NMF Vermögensverwaltern. Die Aktie von Zalando begab sich an ihrem ersten Handelstag dann auf eine regelrechte Achterbahnfahrt, bis sie sich am Nachmittag etwas über dem Ausgabepreis von 21,50 Euro einpendelte. Diese Unentschlossenheit auf Seiten der Anleger könnte an dem Phänomen Zalando selbst liegen. Denn einerseits hat es der Modeversand aus dem Internet geschafft, in wenigen Jahren einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro zu erreichen. Andererseits ist ungewiss, ob die Menschen in Zukunft lieber online oder im Laden ihre Jacken, Schuhe und Hosen kaufen werden. Zudem schreibt Zalando bislang kaum Gewinne und die Wachstumsraten der vergangenen Jahre gehen zurück. Falko Bozicevic, Chefredakteur des Finanzmarktmagazins Going Public, ist dennoch optimistisch.
Es ist natürlich, dass sich das Wachstum ein bisschen abschwächt. Sie können nicht jedes Jahr 100% wachsen. Das ist auch eine Managementfrage, eine Organisationsfrage. Sie haben plötzlich viel, viel mehr Mitarbeiter. Auch da kommt man ja von wenigen aus einer Garagenfirma hin zu mehreren hundert, mehreren tausend. Das muss integriert werden. Sie übernehmen Firmen. Von daher ist das ganz normal, dass die Wachstumsraten sich ein bisschen abschwächen. Aber überlegen Sie mal, wenn wir über eine BASF oder ähnliche Unternehmen sprechen, da reden wir ja pro Jahr über Wachstumsraten von vielleicht 5 oder 10%, wenn wir mal eine gute Konjunktur haben. Also wenn Zalando 30% pro Jahr noch wachsen kann für mehrere Jahre in Folge, dann ist das, glaube ich, sehr beachtlich.
Unbestritten ist jedenfalls, dass die Zalando-Macher ein Zeichen gesetzt haben. Das Unternehmen ist nach dem heutigen Börsengang rund 6 Milliarden Euro wert. Das ist ein bisschen mehr, als zum Beispiel die Lufthansa auf die Waage bringt. Und Zalando hat nun eine hübsche Summe Geld zur Verfügung. Der Börsengang spült dem Unternehmen rund 600 Millionen Euro in die Kassen. Nutzen will das der Modehändler, um in neue Technologien zu investieren oder in neue Bereiche zu expandieren, etwa den Sportmodenbereich. Ob sich das Online-Kleiderkaufen in Zukunft aber durchsetzen wird, das steht auch nach dem Meilenstein dieses Börsenganges auf einem ganz anderen Blatt.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtete Mischa Erhard. Windows 8, das aktuelle Betriebssystem von Microsoft, ist nicht gerade ein Rohrkrepierer, aber ein richtiger Erfolg ist es auch nicht. Die Touch-Oberfläche mobiler Systeme auf Desktop- oder Laptop-Bildschirm zu übertragen, das haben viele Kunden nicht für eine gute Idee gehalten. Windows neues Betriebssystem soll nun ein besserer Kompromiss werden. Mal sehen. Wolfgang Stuflesser in Kalifornien hat sich das neue Windows schon angesehen. Und vor allem weiß er, wie das neue Windows nun heißen soll.
Das Überraschendste am neuen Windows dürfte der Name sein. Nach Windows 8 kommt nämlich nicht 9, sondern 10. Microsoft-Manager Terry Myerson tat sich selbst etwas schwer damit, den Sprung zu erklären.
We've done Windows 7. We've done Windows 8. Now would be the time for Windows 9.
Es wäre jetzt Zeit für Windows 9, doch wir kennen das Produkt, das kommt, und wissen, wie anders es ist. Da wäre Windows 9 nicht der richtige Name. Es ist keine stufenweise Weiterentwicklung, und deshalb nennen wir es Windows 10.
Because we're not building an incremental product, that new Windows is Windows 10.
Vielleicht will Microsoft aber auch einfach möglichst viel Distanz zwischen dem neuen Windows und der wenig geliebten Version 8 schaffen. Deren Benutzeroberfläche bestand aus einer Art Kacheln, mit denen man Programme starten und Informationen anzeigen lassen konnte. Was die Bedienung auf Touchgeräten erleichtern sollte, sorgte bei Nutzern von klassischen Laptops und Desktop-Rechnern mit Maus und Tastatur für Verstimmung. Mit Windows 10 zieht Microsoft die Konsequenz daraus. Joe Belfiore, verantwortlich für das Entwickeln der neuen Bedienoberfläche, zeigte eine Demo-Version.
You hopefully will look at this and conclude and say to yourself, looks pretty familiar.
Das erste, was Sie sagen, ist hoffentlich, sieht ziemlich vertraut aus. Es gibt den Desktop, die Taskleiste mit den laufenden Programmen und wenn ich auf den Startknopf klicke, erscheint das Startmenü.
And when I click the start icon there, of course I get the start menu.
Das Ganze wirkt tatsächlich eher wie ein aufpoliertes Windows 7. Die unbeliebten Kacheln aus Windows 8 sind noch da, doch sie werden nun ein Teil des Startmenüs, das es so im Grunde seit Windows 95 gibt, also seit fast 20 Jahren. Windows 10 soll auf einer Vielzahl von Gerätetypen laufen, vom Smartphone übers Tablet bis zum Laptop- und Desktop-Rechner und sich jeweils an die Umgebung anpassen. Windows soll zum Beispiel erkennen, wenn der Nutzer an ein Tablet eine Tastatur andockt und dann die Bedienerführung umstellen. Frühestens Mitte nächsten Jahres soll das neue Windows auf den Markt kommen. Bis dahin will Microsoft das Feedback der Nutzer einsammeln. Sie können sich das neue System in einer Entwicklerversion herunterladen und testen. Technikjournalist Paul Theroux wertete diesen Schritt in der Online-Sendung Windows Weekly als Zeichen des Umdenkens bei Microsoft.
Microsoft is opening up.
Microsoft öffnet sich früher als je zuvor und gibt den Leuten wirklich die Chance, ein Produkt zu beeinflussen. Sie haben mit Windows 8 die Leute über den Tisch gezogen und sie wollen sicherstellen, dass es diesmal was Richtiges wird. Doch die Vorabversion sei nur was für Technikbegeisterte, warnt Microsoft selbst. Man solle sie nur auf einem Zweitrechner einsetzen, nicht auf dem Gerät, das man täglich nutzt. Denn Windows 10 sei weit davon entfernt, fertig zu sein.
Windows neues Betriebssystem, Wolfgang Stuflesser hat es vorgestellt. Das Leben der Aborigines, der Ureinwohner Australiens, ist weitgehend geprägt von Armut. Zugang zu Bildung? Schwierig. Auch wenn sich zunehmend Politiker für ihre Rechte einsetzen, geändert hat sich bisher wenig. Im äußersten Norden des Bundesstaates Queensland beschäftigt das Minenunternehmen Rio Tinto immer mehr Aborigines in seiner riesigen Bauxitmine, der größten der Welt. Für das Unternehmen ist das Image trächtig, aber auch notwendig, denn das Land, auf dem gegraben wird, das gehört den Ureinwohnern. Soweit haben sich die Zeiten schon geändert. Jetzt braucht man zum Graben die Zustimmung der Ureinwohner. Für die Aborigines ist die Arbeit in den Minen Chance und Fluch zugleich, hat Udo Schmidt erfahren.
Wie riesige Insekten rollen die Bauxitlaster, die Haul Trucks, wie sie hier in Waipa im äußersten Norden Queenslands heißen, die eigens für sie planierten breiten Straßen entlang. Bremsen können sie schlecht, man sollte ihnen nicht in den Weg kommen. Rollen bedeutet, dass diese mit 195 Tonnen Bauxit beladenen Ungetüme mit Geschwindigkeiten zwischen 40 und 60 Stundenkilometern voranstürmen. Julia Nelson ist Schichtleiterin bei Rio Tinto, dem Unternehmen, das hinter diesem gigantischen Bauxitanbau steckt. Es sind Bauxitkipper mit den Öffnungsklappen am Boden. Sie fahren auf eine Brücke und entladen dann in Waggons eines Zuges. Jeder Haul-Truck, jede Zugmaschine kann 195 Tonnen Bauxit laden. Das gibt dann ein Gesamtgewicht von 330 Tonnen. Das ist eine Menge. Bauxit wird im Tagebau gefördert, die obere Schicht des Eukalyptuswaldes wird abgetragen, dann die rote Erde mit den Bauxitkügelchen weggeschaufelt. Das alles, damit in aller Welt beispielsweise kühle Getränke aus leichten Aludosen genossen werden können. Bauxit ist der Grundstoff für Aluminium. Rio Tinto, zweitgrößter Minenkonzern der Welt, agiert im Spannungsfeld zwischen Kritik von Umweltschützern sowie Vorwürfen der indigenen Bevölkerung der Aborigines, deren heiliges Land die Bulldozer Rio Tintos durchwühlen. Julia Nelson. Bevor es losgeht, wird das Land freigemacht. Die Bäume werden abgeholzt und verbrannt. Der Erdboden über dem Bauxit abgetragen und gelagert. Dann liegt das Bauxit frei. Die Bauxitschicht, der Aluminium-Rohstoff, wird vom Land der Aborigines, der Ureinwohner Australiens, abgetragen. Es ist nicht nur ihr Land, es ist auch häufig heiliges Land mit Bäumen etwa, die verehrt werden, und jahrhundertealten Gebetsstätten. Lange Zeit war das den weißen Australiern, den Non-Indigenous, wie sie jetzt korrekt heißen, den Nicht-Eingeborenen egal, aber die Zeiten ändern sich. Also wurde nach langen Verhandlungen 2001 das erste einer Reihe von Agreements, von Abkommen mit den Vertretern der 11 wichtigsten Stämme der Aborigines auf Cape York in Queensland unterzeichnet. Die Aborigines bekommen Geld für die Nutzung des Landes. Dieses wird nach Benutzung, wenn das Bauxit abgetragen ist, nach den Wünschen der Ureinwohner wieder aufgeforstet. Heilige Waldstücke werden unberührt gelassen und die Bauxitmine bietet Arbeitsplätze für die meist völlig verarmten Aborigines. Raymond Amat ist einer von denen, die frühzeitig die Chance, mit dem Bauxit Geld zu verdienen, angenommen haben.
Started here as a 7-hour operator in 99.
Ich habe als normaler Schichtarbeiter angefangen, ab 1999. Ich habe alle Arbeiten kennengelernt. Dann hatte ich das Glück, Gruppenleiter werden zu können. Nun leite ich die Abteilung, die neue Minenareale vorbereitet. Greife nicht nach den Sternen, Junge, hatte ihm sein Vater geraten, sei als Lkw-Fahrer zufrieden. Ray hörte nicht auf diesen Rat und ist so etwas wie der Vorzeige-Aborigine bei Rio Tinto. Er hat sich hochqualifiziert und leitet nun ein großes Team, das die jeweiligen Minenprojekte vorbereitet.
I don't necessarily see myself as the role model, but
ich sehe mich nicht notwendigerweise als Vorbild, aber ich rede viel mit anderen Aborigines, gerade wenn sie neu dabei sind. Ich erzähle ihnen meine Geschichte. Ich erkläre ihnen, dass es eine große Gelegenheit ist, aber dass es auch harte Arbeit bedeutet.
A lot of hard work.
Ray, eben doch das Vorbild für die junge Aborigine-Generation, die Bildung braucht und Bildung will. Nur so ist dem Armutskreislauf zu entkommen. Plötzlich ist das oft kritisierte Minenunternehmen Rio Tinto in der Rolle des fürsorglichen Helfers. In kleinen Gruppen werden beispielsweise Jugendliche auf eine höhere Schullaufbahn vorbereitet. Der 17-jährige Aiden Woodley will Minenarbeiter werden, gerne aber auf höherem Level nach einem Studium.
Yeah, my mom pushes me heaps.
Ja, meine Mutter unterstützt mich, macht auch Druck, damit ich weiterkomme. Und die 15-jährige Galina Wimara ist selbstbewusst, neu für eine Aborigine. Ja, ich glaube an mich. Ich kann es weit bringen und ich werde jede Gelegenheit nutzen.
I'll take any opportunities that come to me.
Rio Tintos General Manager Garrett Manderson in Waper gefällt es, sein Unternehmen in der Rolle des sozial verantwortlichen Entwicklungsmotors der Region zu sehen. Der Imagegewinn ist einkalkuliert.
I guess it's good to see things that are working well.
Ich schätze, es ist richtig zu sagen, wenn etwas gut läuft. Am Ende aber sind wir ein Minenunternehmen und müssen unseren Job gut machen. Aber die Abmachungen mit den Aborigines werden natürlich wahrgenommen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von Rio Tinto. Rio Tinto braucht die Aborigines auch, braucht sowohl ihre Zustimmung zum Umgraben als auch ihre Arbeitskraft im nahezu menschenleeren Cape York an der Nordspitze Queenslands.
Oh, I think it's essential and it's worked very well. You know, you alluded to that 50 years.
Das ist wirklich grundlegend und es läuft sehr gut, gerade wenn man auf die 50 Jahre davor schaut. Wir haben einen gemeinsamen Weg gefunden und unsere Erfahrungen zusammengetan. Das ist gut für die Menschen hier und gut für das Unternehmen. Die Ureinwohner profitieren inzwischen vom Minenboom. Alle Aborigine-Gemeinden in der Nähe der Bauxitmine bemühen sich um Verträge, die Wohlstand versprechen. Aborigines, die weiter von der Mine entfernt leben, haben Zweifel. Mit der Distanz wächst die Skepsis. Desmond Taylor ist Elder, einer der Ältesten der Lora-Community, einer, auf den man hört. Er macht sich Sorgen um die Kulturschätze der Ureinwohner, die verschwinden könnten. Die größten Sorgen machen wir uns um die Rock Art Gallery, bis zu 30.000 Jahre alte Felsenzeichnungen in unserer Lora Community, die etwas ganz Besonderes sind. Die sind durch die Minen gefährdet. Aber Desmond geht noch weiter. Er, und da ist er nahezu der Einzige, stellt in Frage, dass man immer mehr Bauxit für noch mehr Aluminium braucht. Recycelt mehr, dann muss hier weniger gegraben werden, sagt der Mitvierziger.
Every time you pick up a can of soft drink.
Jedes Mal, wenn Sie eine Alubüchse mit Limonade trinken, denken Sie bitte an unsere Gegend, an Cape York und an die Zerstörung, die das Minengeschäft hinterlässt.
Mit dieser Reportage von Udo Schmidt aus der größten Bauxitmine der Welt endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.